Wir haben diesen Blick der Mission für die Welt, glaube ich, etwas verloren. Was bedeutet das wirklich, andere Menschen zum Vertrauen auf Gott einzuladen? Also nicht nur einen Laden am Laufen zu halten, sondern Gott in die Welt zu tragen. Das ist eine Dimension, die wir in den westlichen Kirchen ganz vergessen haben. Und da können wir uns, glaube ich, von den Energien der Partnerkirchen absolut anstecken lassen oder ja, davon lernen.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks zu den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Frank Zielinski zu Gast. Frank ist Rektor des Pastoralkollegs in Neuendettelsau, wo er Freiräume für die Erneuerung von Vertrauen, Beruf und Berufung entwickelt. Wir sprechen darüber, wie Frank mal ein Bruder in TC werden wollte, dann doch sein Herzensthema in Mecklenburg und Bayern gefunden hat und dass wir von der Kirche in Papua-Neuguinea vor allem eines lernen können: Hingabe. Schön, dass du da bist, Frank.
Hallo Song, guten Morgen.
Wir wollen hier auch über Herzensthemen reden. Was ist dein Herzensthema von dir, Frank?
Mein Herzensthema hat mir ein alter Mönch mal gesagt, der mich 37 Jahre lang begleitet hat. Und wenn ich vor ihm gejammert habe über Probleme, was wieder schief läuft oder wo ich nicht klarkomme, dann sagt er immer, wir können nicht mehr, als auf Gott zu vertrauen und andere Menschen zum Vertrauen auf Gott einzuladen. Und das hat er immer wiederholt, jedes Jahr. Ich habe jedes Jahr eine Woche Stille bei ihm gemacht, da er das immer wiederholt. Und ich habe gedacht, das ist mein Herzensthema geworden und war es wahrscheinlich von Anfang an.
Wir können nicht mehr als auf Gott vertrauen.
Ja.
Und
andere Menschen zum Vertrauen auf Gott einzuladen.
Und das ist dein Herzensthema.
Das ist mein Herzensthema, das wie ein roter Faden sich tatsächlich durchgezogen hat durch mein Leben bisher.
Und könnte man auch sagen, das ist deine Mission?
Also wenn man dieses Wort benutzen will, dann könnte man das sagen, aber nicht in einem so vorwärtstreibenden Sinne, dass ich, hey Leute, ihr müsst auf Gott vertrauen, sondern tatsächlich eher als ein Herzensthema, ja? Also, als der rote Faden, der hinter allem steht, was ich versucht habe zu leben.
Aber auch als etwas, was immer in dir wiederklingt, was dir auch Richtung gibt und Orientierung.
Ja, das ist meine Nahrung, dieses Ringen um das Vertrauen, dass am Ende Gott das letzte Wort haben wird und dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist und einer, der Ja zu uns sagt und dass dieser Gott der Herr der Welt bleibt und kein noch so aufprotzender Tyrann in Ost oder West. Das ist ein Ringen, ja, das immer wieder neu ist, nie ein Besitz, aber das ist mein eigenes Herzensthema und das, wofür ich andere gerne einladen würde.
Schön. Frank, du hast es schon angesprochen, du wolltest ja mal ins Kloster eintreten. Wie bist du denn darauf gekommen?
Ja, ich bin aufgewachsen als Jugendlicher im CVDM. Das ist eine christliche Jugendvereinigung. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Thema Kirche in Berührung gekommen bin. Ich bin nicht kirchlich aufgewachsen. Ich habe nie Gottesdienste besucht, außer einmal während Konfirmandenunterricht. Aber das war nichts für mich. Ja. Und auch im CVM, das hat nicht wirklich funktioniert. Ich kam mir eher so vor, dass mir ein Gen fehlt, weil ich die anderen gesehen habe, wie freudig die durchs Leben spaziert sind.
Und, so ein Kirchengen, oder?
Ja, was? So ein Kirchengen oder so ein Jesus-Gen, ja, Best Friend Jesus und so. Und bei denen schien das zu klappen und bei mir hat es nicht funktioniert. Also meine Traurigkeit ist nicht weggegangen. Und dann kann ich mich erinnern, bin ich eines Nachts in Würzburg, da war ich vielleicht 17, 18 Jahre alt, bin ich eines Nachts durch Würzburg gelaufen und habe so gedacht, ich lasse es bleiben. Also ganz bewusst, das wird nichts mehr.
Mit dem CVJM?
Nee, mit Gott. Habe das eigentlich für mich abgeschlossen, nach wirklich 5 Jahren dann oder 6 Jahren oder 7 Jahren des Übens und des Versuchens, da irgendwie reinzukommen. Und habe dann aber von diesem Kloster in Frankreich gehört, wo viele Jugendliche zusammenkommen. Und das hat mich dann doch so
gereizt. Ist das das berühmte Kloster?
Das ist Thésée, ja. In einer Radiosendung von Mönchen, die außerhalb des Klosters arbeiten und zu den Gebeten zusammenkommen wieder und ein internationaler Treffpunkt für Jugendliche. Und das hat mich dann doch so gereizt, dass ich mit einem Freund dorthin getrennt bin ohne ein Wort Französisch. Wir sind, waren dann 2 Tage unterwegs, haben auf einem Bahnhof übernachtet. Und ich kann mich erinnern, dass wir am Sonntagmorgen dann dort in Tessé angekommen sind. Eine ganz einfache Zeltstadt mit einer riesigen Kirche. Und ich war neugierig und habe mir diese Kirche angeschaut, bin in diese Kirche rein. Und es hat mich wirklich gepackt, weil
was
alles
war da?
In dieser Kirche, ja, das hat alles eine andere Sprache gesprochen. Ich glaube, im CVM habe ich so immer den Eindruck gehabt, mir fehlt was. Es war immer so defizitorientiert. Eigentlich müsste es so sein, du bist aber nicht so. Und dort in dieser Kirche hatte ich einen ganz anderen Eindruck, es hat eine ganz andere Sprache gesprochen, nämlich die Zusage, es ist alles da. Und das hat mich so überwältigt. Ich meine, wir waren auch müde und von dieser Reise und sowieso irgendwie so hypersensibilisiert. Aber ich kann mich erinnern, dass ich dann wirklich in Tränen ausgebrochen bin und eingeschlafen bin in dieser Kirche.
Gleichzeitig.
Gleichzeitig. Und dann erst aufgewacht bin, als um mich herum dann hunderte, ja 3000 Jugendliche saßen, die zum Gottesdienst dort zusammengekommen sind. Alle auf dem Boden. Es gibt keine Bänke in dieser Kirche. Und das war mein Anfang mit... Ja, so hat die Romanze begonnen mit Tessé. Ja. Ich habe nach der Schule dann...
Lass uns noch mal da kurz hängen bleiben, weil mich das so angesprochen hat. Du hast dich auf die Reise gemacht, weil du was gehört hast. Und so wie du das erzählt hast, schien es mir, als wäre das auch ein wichtiger Teil davon gewesen, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass 2 Tage gedauert hat, dass du müde warst.
Ja, ja.
Und dass du dann angekommen bist.
Und es hat natürlich schon auch was damit zu tun gehabt, dass es nicht so ganz geklappt hat, diesen Gott loszuwerden. Also ich konnte das für mich so entscheiden, aber irgendwie war ich ja nicht fertig mit dem Thema. Es war nicht durch. Und ich kann das für mich natürlich so deuten, dass dieser Gott mich nicht gelassen hat. Aber irgendwie war ich nicht durch damit. Und tatsächlich war das dann auch diese Reise und das Übernachten mit den Obdachlosen auf dem Bahnhof auch ein Teil wahrscheinlich dieses Anfahrtsweges.
Aber es war schon ein Abenteuer.
Es war ein Abenteuer. Damals gab es noch keine Busverbindung. Jetzt steigst du irgendwo in den Bus und fährst direkt dorthin. Es ist viel professionalisierter, ja. Aber es war damals doch ein Abenteuer, auch in einem Land zu reisen. Meine Grenzen waren noch was anderes, in einem Land zu reisen, wo du die Sprache nicht sprichst, ohne Handy unterwegs bist, eigentlich auch keine guten Karten hast, wie du da hinkommst.
Hat dich die Liturgie angesprochen?
Absolut, ja. Für mich war in Tessé die große Entdeckung die Stille. In jedem Gebet, morgens, mittags, abends, gibt es eine Lesung in mehreren Sprachen und dann ein Augenblick von Stille, wo nichts passiert. Und das war etwas, was ich gar nicht gekannt habe. Ich habe im CVM immer Christentum und Glaube sehr wortreich erlebt. Also wurde gebetet, dass das Zeug hält, ja. Das war mir eher etwas fremd. Und dort in Tessé, diese Stille, war eine große Entdeckung, die ich später bei Jugendlichen, mit denen ich aus Mecklenburg dorthin gefahren bin, bei denen wiedergefunden habe. Ich habe die nämlich gefragt, was ist diese Stille? War das nicht sehr fremd? Und sie sagten, nein, endlich konnten wir mal so sein, einfach nur da sein. Niemand hat uns gefragt, was wir glauben. Wir mussten nichts begründen. Wir konnten einfach nur da sein. Und das war ein großer, großer Reichtum.
Also es ist die Entdeckung der Stille, die dich da vorangebracht hat.
Die Entdeckung der Stille und natürlich die Gesänge, die sehr bekannt sind auf der Welt. Mehrstimmig eine Zeile, die immer wieder in verschiedenen Sprachen wiederholt wird.
Erinnerst du dich sehr noch meditativ an ein Lied, das du damals gesungen hast?
Ah,
das
ja. Dich noch ich begleitet? Erinnere mich an viele Lieder, die singe ich auch immer wieder vor mich hin. Aber ein Lied in dieser Zeit war tatsächlich ein französisches Lied. Mon âme se repose, heißt es. Mein Herz ruht bei Gott.
Jetzt klappt es aber gut mit dem Französisch.
Jetzt klappt es ein bisschen besser, aber ich habe das nie in der Schule gelernt. Ich habe es dann nur dort gelernt. Das war auch ein bisschen lustig, weil ich es über die Psalmen gelernt habe. Und mein erster Wortschatz am Psalmenwortschatz war, und wenn ich dann mit Franzosen gesprochen habe, mussten sie oft lachen, weil ich...
Du kannst nur in Psalmen reden.
Ich kann nur fromme Worte sagen. Okay. Ich bin nicht froh, mit euch zu sein. Ich bin gleich selig, mit euch zu sein.
Aber nach dem Abitur warst du ja dann nochmal in Tessé.
Ja, nach dem Abitur... ich bin untauglich gemustert worden, hatte dadurch freie Zeit, habe ich erst in einem Krankenhaus gearbeitet als Pflegediensthelfer und bin dann nach Tessé gegangen, mit offenem Ende. Und in dieser Zeit war klar, dass, weil es mich so gepackt hat, Die Schwestern haben manchmal gesagt, manche Jugendliche erleiden dort einen Sinnschock. Und das war tatsächlich so etwas, was ich auch erlebt habe. Und weil es mich so gepackt hat, diese Güte Gottes so nah und unmittelbar zu spüren wie ein Schock, war mir klar, dafür will ich leben.
Und das musst du mir nochmal erklären. Also du hast die Güte so erfahren, also Gott ist gut und das hat dich geschockt und das hat dich aber dazu geführt zu sagen, ich möchte da bleiben.
Ja, weil es so groß war.
Also überwältigend.
Eigentlich so überwältigend, ja. Es war so groß, und dass ich gedacht habe, da kann eigentlich nicht mehr kommen. Und ich habe dann sehr ernsthaft überlegt, ein Bruder zu werden. Der Bruder, der mich damals schon begleitet hat, hat gesagt, das ist alles möglich. Wir sind am Abend nochmal gelaufen und er sagte, ich könnte am nächsten Tag das Gewand nehmen. Und irgendetwas hat mich zurückgehalten und ich weiß nicht, was das war. Mhm. Ich habe ihm gesagt, irgendetwas stimmt doch nicht. Und weil es etwas ein quälerischer Zwischenzustand war, das nicht entscheiden zu können, hat er gesagt, dann soll ich erstmal gehen, Theologie studieren. Das ist auch eine gute Vorbereitung, um Bruder zu sein. Und da habe ich gedacht, dann studiere ich halt mal Theologie.
Also er hat dich eigentlich darauf gebracht, Theologie zu studieren.
Er hat mich darauf gebracht, genau.
Und das ist aber nicht derselbe Mönch, von dem du am Anfang gesprochen hast.
Das ist derselbe Mönch, der mich dann die 37 Jahre, die danach gekommen sind, weiter begleitet hat. Ja, ich dachte dann am Anfang auch, ich bin zu den Semesterferien dann immer nach Tessé gefahren, wochenweise, und habe mitgeholfen und dachte, so jetzt ist es soweit. Diesmal wirst du bleiben. Und dieser Moment kam nicht. Und irgendwann, ich hatte ja dann schon 5 Jahre studiert, war der Plan A auf einmal weg und ich musste überlegen, was mache ich jetzt mit diesem Studium?
Mit diesem Studium. Also du hattest gar keine Sehnsucht, die dich ins Theologiestudium gebracht hat, oder kann man das?
Nein. Doch, ich habe das Theologiestudium geliebt. Ich habe da wirklich begeistert und leidenschaftlich studiert und es wie ein Schwamm aufgesogen, ganz im Unterschied zur Schule. Es war eine große Entdeckung, es war ein tolles Studium, aber nicht mit dem Zielpfarrer zu sein.
Und was war so besonders an diesem Studium? Gab es irgendeine Begegnung, dass du gedacht hast, wow?
Nein, es war zum einen die große Freiheit, es war das breit gefächerte, also Kirchengeschichte und Systematik fast gleichzeitig studieren und bedenken zu können. Mhm. Ja. Und dann in den gegenseitigen Abhängigkeiten und Bedingungen, das war großartig.
Also die ganze Breite der Fächer?
Ja, vor allem biblische Theologie und Systematik. Das war es, was mich dann besonders getrieben hat. Ich bin deshalb dann auch, also ich habe in Erlangen begonnen, bin dann in die Schweiz gegangen für 2 Jahre nach Bern und war dann in Tübingen. Und das eigentlich, was ich als Herzensthema gespürt hatte, diese unhinterfragbare Güte Gottes, die am Ende das letzte Wort behalten wird, das war eine großartige Entdeckung, wie das auch zusammenkommt. So eine eigene Suche nach Gott und eine Reflexion über Theologien.
Da hat es also gut zusammengepasst, das Theologiestudium mit dem, was du im Herzen getragen hast.
Genau.
Aber war dann für dich klar, am Ende dieses Studiums, was du machen würdest?
Nein. Wie gesagt, also nach dem 10. Semester, als ich auch anerkennen musste, dass es wohl nichts mehr wird, ein Mönch zu werden, kann ich mich erinnern, bin ich in Tübingen nachts gelaufen durch den Wald und habe wirklich verzweifelt gedacht, was mache ich jetzt mit diesem Theologiestudium? Und auf diesem Weg, weiß ich noch, da kam so eine Idee einfach, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich melde mich bei der Landeskirche und melde mich dort an und mache mein Examen und probiere das aus. Und siehe da, es hat funktioniert. Es ging gut. Und dann habe ich doch Vikariat begonnen in Passau. Und das war erfüllend. Ja,
ich höre jetzt schon so viele Nachtsituationen. Da scheint viel zu passieren bei dir in der Nacht. An Entscheidungen, an guten Gedanken.
Ja, ich glaube, es braucht die Unterbrechung, für mich jedenfalls. Also die Stille, die Nacht, der unverzweckte Raum, eine Zeit, die jetzt nicht ausgefüllt ist, gleich mit was sehr Nützlichem, damit etwas reifen kann. Und ich glaube eigentlich, dass es etwas sehr Grundmenschliches ist und dass wir heute etwas drunter leiden, dass wir solche Zeiten zu wenig haben.
Du warst doch dann für einige Wochen in Afrika, in Nigeria, habe ich das richtig aufgeschrieben?
Ja, genau, das hast du richtig aufgeschrieben. Afrika war immer ein Traum. Ja. Und dann gab es Kontakte über die Basler Mission nach Nigeria und eine Einladung von Nigeria zu kommen. Und ich bin dann 8 Wochen durch zwei Bereiche, zwei Regionen im Nordosten Nigerias gereist, haben dort Menschen besucht, die über die Basler Mission dort gearbeitet haben. Und das war der nächste Flash sozusagen, die nächste große Liebe oder der nächste Sinnschock. Ein Amerikaner, ein alter Amerikaner, der dort als Brunnenbauer gearbeitet hat, sagte einmal, on some people Africa puts a grab. Also manche Leute ergreift Afrika. Und ich dachte, ja, das bin ich. Und ein Bischof dort wollte mich gleich dort behalten, der sagte, erstes Examen, Deutschland reicht völlig aus. Aber ich war so ein bisschen pflichtbewusst, habe gedacht, naja, ich mache erstmal das zweite Examen und mache das fertig alles und dann gehe ich nach Afrika.
Also es war ja vor dem Vikariat noch.
Das war vor dem Vikariat, genau.
Und dann hat es dich schon erwischt, aber du warst noch ein bisschen zögerlich.
Na, zögerlich eigentlich nicht, der Plan war schon da. Dann kam das Vikariat in Passau in einer gut bürgerlichen Gemeinde, sehr lebendig, generationenübergreifend, viele Aktivitäten, wunderbare Menschen, ein sehr guter, wenn auch strenger Mentor. Aber am Ende hatte ich dort das Gefühl, du kannst eigentlich nur den Laden irgendwie am Laufen halten und ein bisschen ölen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mehr.
Zu langweilig.
Ja, und es hat wenig Gestaltungsräume dann. Gell? Also wenn dir eigentlich schon vorgegeben ist, was du am Laufen halten musst, das ist nicht so mein Ding. Ich hätte lieber mehr Freiheit gehabt, etwas auszuprobieren.
Auch kreativ zu sein.
Auch kreativ zu sein, genau. Aber in der Bayerischen Landeskirche schien es mir so, das ist einfach ein Laden, der läuft. Ja. Da kannst du nicht mehr viel kreativ
sein. Das ist so gut, da kann man gar nicht mehr richtig gut machen.
Genau, und die Erwartungen sind klar, was gemacht werden muss. Und das musst du ein bisschen bedienen. Und das war mir wirklich ein bisschen zu eng. Er war vorher immer noch der Plan Afrika.
Und das also nochmal nach Nigeria oder woanders?
Eigentlich wäre es egal gewesen, also Hauptsache Afrika. Und das ist dann aber sehr ins Wanken geraten, weil ich dann meine Frau kennengelernt habe.
Oh.
Und die Liebe dazwischen kam. Und ich war ja lange Jahre allein mit diesem Mönchstraum. Und dann ging es um die Frage, was macht man? Und wir haben mit dem Rektor des Predigerseminars, der das verantwortet hat, die Stellenfrage. Dem habe ich dann gesagt, ich würde am liebsten nach Afrika gehen und jetzt habe ich diese Frau kennengelernt. Also ich habe ja ein bisschen rumgejammert. Jetzt habe ich diese Frau kennengelernt und es ist, ich will es nicht gefährden, es sieht sehr ernst aus und aber ich möchte nicht in Bayern bleiben. Und so, jammer, jammer. Und dann sagte er so relativ spontan, dann gehen Sie doch nach Mecklenburg, das ist wie Afrika und nicht so weit weg. Oh je.
Aber das, man muss ja vorstellen, das war noch in den 90er Jahren.
Das war Anfang der 90er Jahre.
Ja. Das heißt, das war kurz nach der Wiedervereinigung.
Ja.
Und da war es ja wirklich auch ein Abenteuer.
Ja, das war ein Riesenabenteuer. Das war wirklich wie Afrika. Ich kann mich erinnern, die erste Nacht, die ich dort hochgefahren bin, hatte ich wirklich so Flashbacks nach Afrika und dachte, manche Buschpiste war besser als diese Wege, die ich dort gefahren bin. Aber es war ein großes Abenteuer und es war ein großes Privileg, weil es tatsächlich genau für mich damals genau das Richtige war. Nach der Wende hat nichts mehr in Mecklenburg funktioniert, wie es vorher funktioniert hatte. Es gab keine volkskirchlichen Strukturen, es gab keine Angebote, die man am Laufen halten musste. Es gab die große Freiheit, wirklich auszuprobieren. So, hast du eine Idee? Und es gab immer die Unterstützung von Kirchenleitung. Hast du eine Idee? Mach's. Und das war natürlich ganz großartig.
Wie hat dich die Gemeinde aufgenommen in Mecklenburg?
Na, sehr erstaunt, würde ich sagen, und sehr, sehr offen. Also ich meine, Gemeinde gab es jetzt in dem Sinne nicht, weil es, wie bei im Westen, denkt man, zur Gemeinde gehören Menschen, die in einer Meldekartei irgendwo als evangelische Leute registriert sind. Das gibt es in Mecklenburg nicht. Es gab keine Meldelisten. Ja, man wusste nicht, wer dazugehört. Aber es waren die Menschen im Dorf da und die haben mich wirklich sehr offen empfangen. Das war wirklich sehr erstaunlich. Und ich glaube, die haben sich ein bisschen gewundert, wie konnte dieser junge Mann bis heute überleben? Weil ich keine Ahnung gehabt habe, wie man einen Ofen schürt, wie man Holz macht, von praktischer Arbeit. Und das waren alles Menschen, die wirklich hart gearbeitet haben, ein Leben lang. Ich habe in einem alten Pfarrhaus gewohnt, 200 Jahre alt, das ziemlich verfallen war. Da hat es durchs Dach reingeregnet, standen große Zinkwannen unterm Dach. Von vier Kachelöfen haben nur noch zwei funktioniert. Eine Lehmdecke war runtergestürzt. Also in Bayern hätte man da niemals jemanden reingelassen. Ja, aber Das stand nun mal da und ich konnte ein Giebelzimmer bewohnen und die Küche. Und es war, stand 2 Jahre lang vorher leer. Das war der Abenteuerspielplatz der Kinder und Jugendlichen im Dorf. Und ich war derjenige, der angewiesen war auf die Menschen. Also ich musste mir von ihnen alles zeigen lassen und erklären lassen, wie es läuft. Und das war, glaube ich, der große Vorteil. Dass nicht ich derjenige war, der jetzt dort etwas erklärt hat oder den Leuten gesagt hat, was sie tun sollen, sondern ich musste von ihnen lernen. Und das hat eine große Verbundenheit gebracht. Ich glaube auch, dass sie gesehen haben, ich lebe unter gleichen einfachen Bedingungen wie sie.
Das ist eigentlich ganz ähnlich dem, was Leute, die auf Mission sind, erzählen.
Ja.
Ja, ja. Dass sie sich einlassen müssen auf Menschen, dass sie viel von ihnen lernen und dass durch das gemeinsame Leben, dass da etwas Neues entsteht.
Ja, es war in Mecklenburg natürlich etwas einfacher, weil die Bedingungen bei uns doch nicht so dramatisch sind, wie jetzt, wie ich sie in Nigeria erlebt habe oder auch in Papua. Denn das stimmt ja nicht ganz. Ich habe in Nigeria immer gesehen, dass die in der Mission gearbeitet haben, die haben auf einem Compound gearbeitet, die hatten Angestellte, die hatten doch Privilegien. Und ich habe die Menschen dort schon damals gefragt, also die Nigerianer, warum leben die Missionare nicht so wie ihr? Und dann haben sie gelacht und haben gesagt, die würden das niemals aushalten. Und auch in Papua habe ich natürlich gesehen, dass die Missionsstationen, die sind schon noch was anderes. Die haben so eine Grundsolidität, versucht man dann doch ein bisschen europäische Verhältnisse anzugleichen, weil wir das wahrscheinlich nicht aushalten würden.
Aber in Mecklenburg hast du es ganz gut ausgehalten.
In Mecklenburg war das gut, genau, weil es nicht ganz so extrem ist. Und das war das große Privileg, wirklich so eher noch etwas einfacher leben zu können als die Menschen, die dort gelebt haben.
Einfach leben, aber du hast auch gleichzeitig dort geheiratet in Mecklenburg.
Ja. Dort sind... Wir haben ein großes Fest gemacht. Also ich habe die ersten 2 Jahre dort alleine gelebt, dann kam meine Frau und 4 Monate später haben wir geheiratet in dem Dorf. 135 Einwohner hatte dieses Dorf, heute wahrscheinlich eher weniger. Und wir haben alle eingeladen, alle Freunde, alle Familienmitglieder, weil wir dachten, oh, kommt sowieso nur die Hälfte, weil es so weit weg ist. Und dann kamen sie alle und die Dorfstraße war voll. Es war ein wunderbares Bild und gegenüber der Bauer lehnte so an seinem Gartentor mit seiner Frau und er sagte zu seiner Frau, so viele Menschen waren noch nie hier auf der Straße. Und die Frau sagte, doch 1945, als die Flüchtlinge durchkamen.
Ja, das hat sich anders.
Das ist ein großes Fest.
12 Jahre warst du insgesamt in Mecklenburg mit deiner Familie. Deine Kinder sind ja dort geboren. Woran hast du gemerkt, dass es Zeit für was Neues ist?
Das ist wirklich etwas Ernsthaftes. Meine Frau ist dort nie so ganz angekommen. Das war klar, dass es mein Projekt war. Und ich dachte immer, das kommt mit den Jahren. Und als es auch nach 10 Jahren, nachdem sie dort war, sich nicht geändert hat, war klar, wir bleiben dort nicht. Und wir haben dann in alle Richtungen gesucht. Wir haben auch überlegt, nach Übersee zu gehen. Und dann waren unsere 3 Töchter schon geboren und es hätte aber bedeutet, dass die absehbar dort in ein Internat hätten gehen müssen, an den Stellen, die damals aktuell waren. Und meine Frau ist selbst in Übersee aufgewachsen als Tochter eines BASF-Menschen und da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Da ist uns das Risiko der völligen Entwurzelung zu groß. Und dann blieb Bayern und... Dann sind
als
wir,
die Insel der Seligen.
Ja, also, nein, nicht als die Insel der Seligen. Das war eher meine große Angst, so eben, dass es genau der Laden ist, in den ich eigentlich nicht anfangen wollte. Aber Bayern hatte sich inzwischen auch etwas verändert. Die Situation ist schwieriger geworden und damit aber auch die Freiräume für Gestaltung etwas größer. Und es gab diese eine Ausschreibung im Amtsblatt, die mich dann geflasht hat. Also das Amtsblatt, dort sind die Pfarrstellen, die freien Pfarrstellen ausgeschrieben, da kann man sich bewerben. Und normalerweise klingen diese Ausschreibungen etwas langweilig.
Wiederholt immer.
Immer das Gleiche, gell? Ja. Es wiederholt sich immer das Gleiche. Und da stach aber diese eine Ausschreibung raus, Barfüßerkirche Augsburg. Und es waren 2 Sachen. Das eine war erste franziskanische Gründung auf deutschem Boden. Und Franziskus war immer in Taizé-Zeiten vor allem so eine Leitfigur, die uns herausgefordert hat durch die Radikalität, die er gelebt hat. So wollten wir das auch tun. Und immer blieb etwas uneingelöst. Nie haben wir das so radikal geschafft. Und das zweite war Ort mit spiritueller Ausstrahlung. Und dann dachte ich, das ist es und das ist es geworden und das war gut.
Franziskus und Spiritualität, diese zwei Sachen waren es, die dich dann nochmal nach Bayern gelockt haben.
Genau, so ist es, ja, genau. Genau.
Und dann warst du ja einige Zeit dort an der Barfüßerkirche als Gemeindepfarrer und hast Franziskus wieder getroffen.
Ja, ich war wirklich erstaunt drüber. Ich meine, die Franziskaner in Augsburg waren die ersten, die Reformation, reformatorische Lehre übernommen haben. Und dieses Kloster hat sich dann im 16. Jahrhundert aufgelöst, wurde später nochmal wieder eingerichtet, das hat aber nicht funktioniert. Aber sehr früh haben die, ist diese Kirche evangelisch geworden, war die größte Kirche Augsburgs, bis sie 1945 fast völlig zerstört wurde. Und dann zu erleben aber, dass diese tiefen alten Wurzeln bis heute nachwirken. Also, dass es nichts ist, was man dort machen muss oder erfinden muss, sondern dass es wirklich sehr tiefe Wurzeln hat, die Frage der Hinwendung zu den Armen. Also, ich bin überzeugt davon, man kann Christus nicht nachfolgen ohne eine besondere Aufmerksamkeit und Liebe für die Armen, für die, die am Rand stehen, die wenig beachtet werden, die keine Privilegien haben. Und das Zweite ist tatsächlich diese innige Verbundenheit mit Gott als Quelle der Freude zu entdecken. Also wie kann man das erneuern? Und dass das beides zusammenkommen konnte, auch nach fast 800 Jahren.
Und auf bayerischem Boden.
Und auf bayerischem Boden, ja. Das war wirklich ein wunderbares Geschenk. Also wir haben dann jeden Dienstagabend dort ein Taizé-Gebet gemacht mit einer langen Zeit des Schweigens. Und wir haben gleichzeitig eine Tafelausgabe in ökumenischer Zusammenarbeit begründet, um ganz konkrete Formen auch zu haben, wie man die Menschen unterstützen kann, die besondere Unterstützung brauchen. Und wie, was die brauchen, also um sie erstmal wahrzunehmen, um sie einzuladen, ihnen zuzuhören und zu fragen, was braucht ihr?
Und diese zwei Elemente, also das Diakonische, sag ich mal, und genau, das Spirituelle, das kam da zusammen.
Das konnte dort wirklich in ganz wunderbarer Weise zusammenkommen.
Und das ist auch das, was du brauchst, um glücklich zu sein.
Ja, glücklich sein. Ich weiß gar nicht, ob das so ein erstrebenswertes Ideal ist.
Oder ob du das kannst.
Aber das ist, wo mein Herz schlägt, ja.
Tatsächlich. Ja.
Ja, ich glaube, dieses, also was ich am Anfang meinte, dass das die Suche nach dem Vertrauen auf Gott so der Herzschlag ist, dem ich folgen möchte.
Aber dann, auch zu den Menschen.
Ja, dann ist es ja nie so was Eigenes, was man für sich tut, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern es macht die Aufmerksamkeit für diese Welt größer und für die Menschen und für die Frage, wie können wir Menschen überhaupt zum Vertrauen einladen? Nicht durch unsere Worte, sondern durch unsere Hinwendung, durch die Gemeinschaft, die wir suchen, durch
die Nähe, die wir schenken.
Nähe, genau, die wir schicken, durch ganz konkrete Unterstützung. Also in Mecklenburg war das sehr klar, weil dort Glaube so ein Fremdwort ist und Gott so ein Fremdwort ist, macht es keinen Sinn zu sprechen, sondern wir waren überzeugt davon, Menschen müssen erst einmal die Erfahrung machen, was es überhaupt bedeutet. Güte, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Vergebung, bevor wir ihnen von Gott sprechen. Sie müssen das auf eine sehr menschliche Weise erleben. Wir haben das dann dort vor allem wirklich auf ganz anrührende Weise mit Kindern erlebt. Wir dachten, wir können die einladen zum Familiengottesdienst oder Kindergottesdienst, aber da lagen wir ein bisschen falsch. Dann haben wir Kinderzirkus mit ihnen gemacht.
Was heißt, also die wollten nicht zum Familiengottesdienst?
Nein, die kommen. Kinder sind gekommen, aber die Erwachsenen sind nicht gekommen. Und der Wunsch, sie zusammen anzusprechen und zu gewinnen über die klassischen Formen, die wir aus Bayern gekannt haben, das hat nicht funktioniert. Aber funktioniert hat der Kinderzirkus, weil Kinder dort manchmal zum ersten Mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie beklatscht werden, dass sie etwas Schönes können. Oder ein autistischer Junge, der einzige war, den ich erlebt habe, der jonglieren gelernt hat in dieser Zeit mit drei Bällen. Und der auf einmal vor der Gruppe steht bei der Aufführung und die anderen anleitet und seine Mutter kommt danach mit Tränen in den Augen und sagt, eigentlich versteckt er sich immer. Also, dass Menschen Erfahrungen machen müssen, sehr menschlich, um überhaupt Worte füllen zu können und hören zu können. Das war eine große Lehre aus Mecklenburg.
Also es gehört irgendwie zusammen, dass man mit anderen Menschen oder dass man sich vor anderen Menschen zeigen kann und dass man auch über Gott sprechen kann. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, und zwar, dass man sich so zeigen kann, wie man wirklich ist. Also, dass Gott niemals bedeutet, wir müssen uns an irgendetwas anpassen, sondern wir dürfen ganz die Menschen sein, die wir sind, mit unseren Grenzen, mit den Seiten, mit denen wir uns schwer tun, Manchmal, glaube ich, haben wir so ein Bild, wie wir sein müssten, um zu Gott zu passen. Und das ist Unsinn. Ich glaube, wir haben als Kirche da auch viel Mist auch gebaut, indem wir so Erwartungen, moralische Erwartungen oder Frömmigkeitserwartungen, so Stereotypen geprägt haben. Aber dass das Geheimnis Gottes ist, dass alles da ist. Also das, was ich in Tessé selber erlebt habe, dass wir nicht glücklich sein müssen, dass wir nicht Traurigkeit hinter uns lassen müssen, dass wir nicht Stars sein müssen, etwas Besonderes zeigen müssen, um dann vor Gott etwas gelten zu können, sondern dass alles da ist. Das ist das große Wunder für mich von Gott.
Du hast ja dann deine Tätigkeit als Rektor am Pastoralkollegium Neuendettelsau aufgenommen. Das war ja auch ein großer Schritt 2016.
Ja, das war's. Da war ich 12 Jahre in Augsburg und ich habe mich schon gefragt, kommt es noch was oder bleibe ich dort? Meine Frau und ich, wir sind beide so ein bisschen Zugvögel. Und spätestens nach 5 Jahren kriegen wir etwas Unruhe und fragen, was kommt jetzt? Aber da waren wir 12 Jahre in Augsburg und ich hätte mir auch vorstellen können, dort noch zu bleiben. Ich habe dann auch noch viele Ideen gehabt. Und dann kam aber die Einladung, mich zu bewerben auf diese Stelle.
Also man hat dich darauf angesprochen.
Ja, und ich kannte das Pastoralkolleg nicht. Es hat für mich eher den Klang gehabt, wie für viele bayerische Pfarrer und Pfarrerinnen wahrscheinlich auch, dass so ein bisschen fränkische Provinzialität für ein paar Stammkunden. Aber ich hätte mir dort keine Inspiration erwartet. So, und dann wusste ich nichts anzufangen mit dieser Einladung und bin zu meiner Dekanin gegangen. Und die hat spontan reagiert und hat sofort gesagt, Pädagogik und Spiritualität, das können Sie, da müssen Sie sich unbedingt bewerben. Und da habe ich gedacht, dann probiere ich es halt. Und es ist was geworden.
Es ist was geworden. Wie würdest du jemandem deine Arbeit erklären, der noch nie was davon gehört hat?
Ich glaube, was ich versuche im Pastoralkolleg ist, das einzuüben, was ich selber als das wesentliche Antrieb für mich entdeckt habe. Auf Gott zu vertrauen. Also was bedeutet es eigentlich, auf Gott zu vertrauen? Und zwar nicht in der, ja, wir sind ja als religiöse Profis immer unterwegs mit Gott irgendwie, aber ich glaube, wir verwechseln oft diese Rolle, diese öffentliche Rolle und denken, das sei es schon, aber das ist es nicht. Ich glaube, wir brauchen dahinter immer wieder diesen neuen Anfang, den wir als die zerbrechlichen Menschen, die wir sind, mit Gott machen. In den zerbrechlichen Geschichten, die wir haben, mit den Wunden, die wir mit uns tragen, mit den Grenzen, mit denen wir erleben, die wir erleben. Und was heißt das, als so ein Mensch Gott nachzufolgen, Gott zu suchen, an Gott zu zweifeln, nicht im besten Sinne nicht fertig zu werden mit Gott? Und da helfen uns keine frommen Kalendersprüche mehr. Also ich mag diese Harmlosigkeit nicht mehr, mit der wir oft in der Kirche von Gott reden. Ich kann es nicht mehr
ertragen. Man geht ja dann aber gleichzeitig in eine Tiefe, die vielleicht manche Teilnehmenden auch dann überrascht.
Ja, das hoffe ich. Ach so, okay. Das hoffe ich. Also das wäre der beste Fall, wenn sie überrascht sind und diesen Schritt machen und auch sie nicht denken, sie müssten irgendetwas liefern oder posen oder demonstrieren oder zeigen oder beweisen, sondern könnten sich wirklich in ihrer ganzen Menschlichkeit einmal zeigen, in dem Vertrauen darauf, dass sie angeschaut sind und dieser Gott Ja sagt zu ihnen. Das ist das, weil ich glaube, dass wir tatsächlich diese Unmittelbarkeit gerade als kirchliche Mitarbeitende brauchen, in den ganz konkreten Entscheidungsprozessen, in denen wir gerade sind. Ich glaube, dass sie nur von dort her begründet werden können. Sonst sind wir immer in der Gefahr, so ein laufendes Geschäft irgendwie am Laufen zu halten oder etwas zu verlängern, was man immer schon gemacht hat. Und sind ganz schnell in diesen Funktionslogiken drin. Aber ich glaube, wir brauchen etwas ganz anderes.
Ich höre so ein bisschen raus, da geht es darum, dem Herzschlag nachzuspüren, der einen auch hier reingebracht hat.
Genau, ja.
Wie viel TC steckt eigentlich drin in den Kursen, die du machst?
Für mich 100%. Ich singe natürlich, ich liebe auch diese Lieder und wir haben, ähnlich wie in Tessé, dreimal am Tag ein gemeinsames Gebet und morgens und abends gestalten wir es tatsächlich auch im Ablauf etwas ähnlich. Aber das war schon vor meiner Zeit, so mit einer Lesung, einer Zeit der Stille, viel singen. keine Andacht, in der etwas ausgelegt wird.
Also man kann sagen, du bist nicht nach Taizé gegangen, um dort zu bleiben, aber du hast Taizé nach Neuendettelsau geholt. Ist das so viel?
Ja, naja, man kann den Namen dann auch lassen. Es ist eher so die Entdeckung, die ich in Taizé gemacht habe. Worum geht es? Es geht tatsächlich um dieses einfache Vertrauen auf Gott und die Frage, wo führt mich das in dieser Welt hin? Zu welchen Menschen und zu welchen Initiativen? Taizé kann man dann auch wieder vergessen.
Wann hast du nochmal Herzklopfen?
Vor jedem Kurs habe ich Herzklopfen und vor allem oder vor jedem Vortrag, weil ich immer denke, wird es gelingen, etwas von dieser Unmittelbarkeit und dieser einfachen Suche nach Gott mit reinzubringen und anzubieten. Und ich bin da nicht sicher. Das bleibt immer so ein Versuch. Und manchmal habe ich den Eindruck, ja, wir kommen da ran. Und manchmal geht es auch nicht. Aber ich habe jedes Mal etwas Herzklopfen davor, weil es so intim ist auch, was...
weil man sich darauf einlassen muss.
Weil man sich darauf einlassen muss und weil ich manchmal auch denke, ich bin viel zu scheu. Also ich müsste eigentlich noch etwas mutiger.
Noch mutiger.
Ja, ja. Also dieses Gefühl, das müsste immer noch etwas deutlicher sein. Das macht mir jedes Mal Herzklopfen.
Das Pastoralkolleg befindet sich ja auf dem Campus von Mission Eine Welt. Darf ich das so sagen?
Ja, das Büro des Pastoralkollegs. Wir wandern mit den Kursen ja in ganz Bayern und fast deutschlandweit herum.
Wo sind für dich die Berührungspunkte mit Mission Eine Welt?
Na, die haben sich in den letzten Jahren ja immer mehr ergeben und das war wirklich ein großes Geschenk. Ich glaube, der große Berührungspunkt ist zu erkennen, dass die Grundfragen, die wir am Pastoralkolleg bedenken, das sind ja keine bayerischen Grundfragen, sondern die sind für jede Kirche relevant. Und die werden in unseren Partnerkirchen werden die in unterschiedlichem Tempo und in unterschiedlicher Deutlichkeit, aber kommen sie doch immer stärker in den Blick. Und dann zu erleben, wenn die Bischöfe aus den Partnerkirchen hier sind zur Einführung unseres neuen Bischofs, wenn Mitarbeitende eines theologischen Seminars in Malaysia hier sind, wenn Mitarbeitende aus den Partnerkirchen, die hier arbeiten, zusammenkommen, dann zu erleben, wie kann das gehen, miteinander mit einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund uns auf diese Suche zu machen und diese Frage zu bedenken, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, das ist wunderbar.
Ein großes Gemeinsam Geschenk. Zu bedenken, warum tun wir das, was wir tun? Ja. Was heißt das?
Ja, das heißt, aus diesen Funktionslogiken rauszukommen. Und wir stehen ja als Institution, Kirche, überall, ganz egal in welchem kulturellen Umfeld, immer auch unter bestimmten institutionellen Beanspruchungen. Ja, die müssen auch bedient werden, die sind nun mal da. Die Organisation hat ihre Notwendigkeiten, aber es reicht nicht aus. Ja? Und die Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln, was kommt da noch dazu? Also wie begründen wir eigentlich unsere Organisation und die Mühe, die wir darauf verwenden. So, das war jetzt die große Entdeckung letzten Sommer, besonders in der Einladung nach Papua-Neuguinea zu kommen.
Also du durftest mit Mission Eine Welt nach Papua-Neuguinea.
Genau, es kam, also die Wahrnehmung aus Papua war, bisher war man verantwortlich für die Ausbildung der Pfarrer und dann hat man sie in den Busch geschickt. Jetzt merkt man, das reicht nicht aus, sondern die Frage, wie können wir unsere Pfarrer eigentlich besser unterstützen, damit sie nicht zerrieben werden zwischen den Beanspruchungen, in denen sie stehen. Und dann sagten die Mitarbeitenden hier von Mission Eine Welt, das gibt es bei uns in der Landeskirche. Und dann kam die Einladung, ja, dann lass uns mal zusammenschauen. Und ich bin für 4 Wochen nach Papua-Neuguinea gegangen und habe mit dem dortigen Verantwortlichen für die Ausbildung der Pfarrerin, der Pfarrer, es gibt ja nur Männer, der Pfarrer, 4 Wochen lang sind wir gereist und haben viele Pfarrer besucht und einfach nur zugehört und miteinander überlegt, was könnten diese Pfarrer brauchen, um wieder zu wissen, darum tue ich das. Ja, jetzt kann ich wieder durchstarten.
Wieder durchstarten. Was hast du gehört von den Pfarrern? Was Trauen Sie?
Ja, ich habe zwei sehr starke Stimmen gehört. Mhm. Überall, ganz egal, wo wir zusammengekommen sind. Wir haben etwa 230 Pfarrer getroffen im ganzen Land, im Hochland, an den Küsten.
230?
Ja. Und die eine Stimme war eine große Loyalität mit der eigenen Berufung. Also sie haben immer gesagt, das ist unsere Berufung, das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden und zu den Menschen zu bringen. Und das andere war, was gleichzeitig gesagt wurde oder sofort anschließend gesagt wurde, we are suffering, wir leiden.
Wir leiden.
Weil die Bedingungen, unter denen sie diese Arbeit tun, so hart sind und für mich als bayerischen Pfarrer auch beschämend hart.
Was heißt das? Ich meine, vor allem für die Pfarrer oder insgesamt für die Bevölkerung?
Ja, für die Pfarrer vor allem. Mhm. Natürlich insgesamt, der Lebensstandard ist schon natürlich ein komplett anderer. Es gibt in ganz Papua-Neuguinea 700 Kilometer befahrbare Straße im ganzen Land, auf der ganzen Insel. Es gibt keine gute Infrastruktur. Es gibt ganz, 80% der Menschen leben im Busch unter einfachsten Bedingungen. Die bauen ihre Hütten selber, die bauen ihre Nahrungsmittel selber an und sie verkaufen dann auf dem Markt die Dinge aus dem Garten, um etwas Geld zu haben für das, wofür man Geld braucht, also Geldwirtschaft.
Und was macht die Herausforderung für die Pfarrer?
Die Herausforderung macht auf, dass die Pfarrer in Papua-Neuguinea kein Gehalt bekommen, sondern für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen müssen. Und etwas Unterstützung von den Gemeinden bekommen, sehr unterschiedlicher Weise, in denen sie arbeiten.
Also die haben selber Landwirtschaft?
Die haben selber einen Garten, genau. Und sie stehen immer in diesem Zwiespalt, ihre eigene Familie unterstützen zu müssen und ernähren zu müssen und für einen großen Gemeindebereich verantwortlich zu sein. Und das hat dann aber zur Folge, dass sie in der Regel kein Geld haben, um ihre Kinder auf weiterführende Schulen zum Beispiel zu schicken.
Das sind ja ähnliche Fragen, die bei dir vorhin auch angeklungen sind. Also die Frage hat man ja immer als Pfarrer. Wie geht man damit um, dass man selber Familie hat?
Ja, aber dort eben in wirklich sehr dramatischer Weise, weil wenn das für die Kinder die Konsequenz hat, so einen hingebungsvollen Beruf zu haben, dass sie nicht mal eine weiterführende Schule besuchen können und die Bildung bekommen, um ein gutes Leben zu führen, das ist wirklich schwer. Also zu merken, dass die eigenen Kinder darunter leiden, dass die Gemeinde möglicherweise Vorwürfe macht, weil man zu wenig präsent ist und auch noch den Garten bestellen muss. Und das war deshalb beschämend, weil, und das finde ich eigentlich das große Geschenk auch dieser Arbeit, die Mission eine Welt macht, in Frage zu stellen, was Normalität bedeutet. Also wir leben in so einer vermeintlichen Normalität und leiten das als einen Standard ab, wo wir denken, wir haben auch Ansprüche, ja. Und dann zu erleben, dass die Normalität für andere Menschen in unseren Partnerkirchen so eine radikal andere ist, das wirft schon Fragen auf. Also das knackst etwas an unserem Selbstbewusstsein, das will ich hoffen. Und an unseren Ansprüchen zu denken, so, wir haben aber so einen Anspruch auf A13 oder Beamtenversorgung oder.
Was können wir von der Kirche in Papua-Neuguinea lernen, Frank?
Die Hingebung. Das ist tatsächlich das Eindrückliche, was ich gesehen habe. Bei uns wird über Kirche ja gerne geschimpft. Ja, gibt es auch immer wieder Grund dafür. Aber dass es eine grundsätzliche Solidarität gibt und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sagt, wir sind miteinander unterwegs mit einer Mission. Das war für mich überwältigend zu erleben. Ich glaube, wir haben zu lange als Kirche uns selbst versorgt und geschaut. Wir haben ja Gemeinden gehabt und wir haben Gemeindeglieder gehabt und es gab Veranstaltungen und das hat man am Laufen gehalten. Aber wir haben diesen Blick der Mission für die Welt, glaube ich, etwas verloren. Also, dass wir, was bedeutet das wirklich, andere Menschen zum Vertrauen auf Gott einzuladen? Also nicht nur einen Laden am Laufen zu halten, sondern Gott in die Welt zu tragen. Das ist eine Dimension, die wir in den westlichen Kirchen ganz vergessen haben. Und da können wir uns, glaube ich, von den Energien der Partnerkirchen absolut anstecken lassen oder ja, davon lernen.
Davon lernen. Gibt es etwas, wo du sagst, das will ich unbedingt noch einmal machen?
Afrika. Ich würde gerne tatsächlich für eine Zeit nochmal gerne nach Afrika. Wenn alles gut geht, werden wir nächsten Sommer nach Kenia fahren mit guten Freunden, die dort gelebt haben. Aber dort nochmal für eine Zeit zu leben, das wäre sehr schön. Und Taizé, natürlich, das ist dann zu Hause geblieben. Über all die Jahre mit den vielen Veränderungen ist das ein Heimathafen geblieben. Und dort nochmal ein paar Wochen auch mitzuhelfen, das wäre sehr schön.
Das sind die beiden Themen, die sich dann so durchziehen durch deine Berufsbiografie.
Der Heimathafen und die Fremde. Ja.
Wir machen ja diesen Podcast auch, um Leute aufmerksam zu machen darüber, was sie tun können. Und deswegen stelle ich hier die gewohnte Frage, wenn du 10.000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du das Geld geben? Für Bildung, medizinische Hilfe oder diakonische Arbeit?
Ich würde es tatsächlich, glaube ich, für Bildung geben, weil ich glaube, dass das die nachhaltigste Wirkung hat für die nachfolgenden Generationen und für den Aufbau einer Gesellschaft. Die müssten dann allerdings so eingesetzt werden, dass sie tatsächlich nicht nur schnell verpuffen, indem man 100 Schüler für ein Jahr lang versorgt, sondern indem man schaut, kann man Strukturen aufbauen, die eine Entwicklung voranbringen.
Hast du schon einen konkreten Vorschlag?
Naja, ich würde natürlich sagen, Papua-Neuguinea, da brauchen die das am dringendsten im Augenblick.
In der Schulbildung oder in der Pfarrerausbildung?
Ja, dort aber ganz konkret in der Ermöglichung der Übernahme von Schulkosten für Kinder aus Pfarrfamilien. Das wäre dann.
Für Kinder aus Pfarrfamilien. Ja. Ja, vielen Dank. Frank, du bist ja viel rumgekommen. Sowohl was die Reisen äußerlich betrifft, aber auch in der Bewegung, die dein Herz durchgeführt hat. Du darfst auf eine der drei folgenden Fragen antworten, darfst dir einen aussuchen. Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Und was gibt dir Hoffnung? Auf welche Frage möchtest du heute antworten?
Auf die erste. Ich bin ganz besonders dankbar für meine Familie, für meine Frau und unsere drei Töchter, weil das etwas war, was ich nicht erwartet habe in diesem Leben.
Vielen Dank, Frank, für das schöne Gespräch.
Vielen Dank für die schöne Einladung, Song, und das Gespräch. Danke.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.